ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتلاوتنا للقرآن، تقبل صالح أعمالنا، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين،
آمين.
ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارحم من مات منهم يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بأعمال القلوب. ومع اللقاء 94 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أصلك بيد الله, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und Friede und Segen auf den edlen Gesandten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Friede und Segen auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, wir sehen uns wieder zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Taten der Herzen. Wir sind angekommen im 94. Vortrag in dieser segensreichen Vortragsreihe. Weiterhin bei der Thematik der Zufriedenheit. Und zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ما زال حديثنا موصولا عن عمل من أعمال القلب هو الرضا. وبينا فيما مضى من لقاءات أن رضا العبد عن الله تعالى أن يرضى بمقادير الله ولا يكره مقادير الله عز وجل، لا يتضجر ولا يتسخط، لأنه يعلم أن الله تعالى يقدر بحكمة ويقدر بعلم ويقدر برحمة. فإن منع إنما منع الحكمة، وفي المنع خير. وهكذا إن أعطى يعطي لحكمة، وفي العطاء خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأمر المؤمن كله عجيب في العطاء وفي المنع. إن أعطاك فعليك أن تشكر، وإن منعك وابتلاك فعليك أن تصبر، ففي الصبر الخير كل الخير. أما رضا الله عن العبد، أن يأتمر العبد بأمره، وأن يجتنب العبد نهيه، أي يراك حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك فيرضى عنك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم: إن الله تعالى لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليه، ويشرب الشرب فيحمده عليه. هذا ما يرضي الرب عز وجل، أن تكون مستقيما طائعا عابدا، تنفذ أمره وتجتنب نهيه. هذا ملخص ما ذكرنا. وبدأنا الوقوف أمام الرضا على مائدة القرآن الكريم، فذكرنا جملة من الآيات في الدرس الماضي. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع الرضا على مائدة القرآن. في سورة التوبة الآية 9 بعد 100 الأولى، يقول الله تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. انظر هنا إلى هذه المقارنة العجيبة، مقارنة بين بناء بيتين، الأول أسس على تقوى وأسس على رضوان من الله، أي أن من بناه بناه حسبة لله تعالى وابتغاء مرضات الله تعالى، إشارة لمسجد قباء والمسجد النبوي مسجدان أسسا على تقوى من الله تعالى، أسسا ابتغاء مرضات الله. وهناك مسجد آخر أقامه أعداء الإسلام من المنافقين، ويسمى المسجد الضرار، بنوه من أجل دعوة النبي إليه ثم قتل النبي. وهنا المقارنة عجيبة، هل يستويان؟ الجواب لا. الذي يقيم البناء من أجل الله وابتغاء مرضاته هذا وصل إلى أعلى الدرجات، وخاصة وأنتم في الغرب يسعى الكثير من المسلمين لبناء المساجد، فلا بد أن تكون أو يكون السعي خالصا لوجه الله، لا لغرض ولا لعرض، إنما يبني المسجد ابتغاء وجه الله، ابتغاء رضوان الله تعالى، لأنه بيت من بيوت الله تعالى، فلا بد أن يقوم على أساس من التقوى، وبالتالي لا يبنى من أموال مشبوهة ولا من أموال محرمة. لماذا؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فالله تعالى لا يقبل إلا المال الطيب، ولن يتصدق من مال حرام، لا تقبل منه الصدقة أبدا. ليه؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والمال الحرام لا نفع فيه بل هلاك وحرب والعياذ بالله رب العالمين. فهنا الآية بيان إلى أن المساجد التي تبنى ابتغاء رضوان الله هي المقبولة عند الله تعالى، وأهلها مأجورون على سعيهم وعلى جهدهم، بخلاف من أقام البناء ضرارا كالمسجد الضرار. لذلك أمر الله نبيه أن يهدم هذا المسجد ولا يقوم فيه أبدا، هو المسجد الضرار الذي بني من أجل خديعة المسلمين ومن أجل قتل النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم.
Liebe Geschwister im Islam, wir sind nach wie vor, wie wir in der Einführung erwähnt haben, bei den Taten der Herzen. Nachdem wir über Al-Ikhlas gesprochen haben, die Furcht gesprochen haben, die Hoffnung gesprochen haben, sind wir zum Thema der Zufriedenheit gekommen. Und im letzten Vortrag haben wir explizit darüber gesprochen, was es eigentlich bedeutet, islamisch gesehen die Zufriedenheit im Herzen zu haben. Man sollte und kann sich das folgendermaßen merken, dass die Zufriedenheit sich in zwei Kategorien unterteilen lässt. Einmal deine Zufriedenheit mit Allah subhanahu wa ta'ala und einmal die Zufriedenheit Allahs azza wa jalla mit dir selbst. Das bedeutet, wenn wir über die Zufriedenheit mit Allah subhanahu wa ta'ala sprechen, dann meinen wir damit, dass der Abd, der Diener, der Gläubige zu Allah subhanahu wa ta'ala eine Unterwerfung, eine Ergebung, eine Zufriedenheit zeigt mit der Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, egal was dich trifft, ob es augenscheinlich etwas Gutes ist oder ob es augenscheinlich eine Prüfung ist für dich, der Mu'min, der Gläubige ist derjenige, der zufrieden ist mit der Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Und darauf basierend hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt, wahrlich ajaban, yani bewundernswert ist der Zustand des Gläubigen. Egal was ihn trifft, ist es khair. Wenn ihn etwas Gutes trifft, dann ist er dankbar. Und wenn ihn etwas vermeintlich Schlechtes trifft, dann ist er geduldig. Das heißt, dieser Zustand des Gläubigen ist eigentlich kontinuierlich sein ganzes Leben lang abgehängt beziehungsweise immer verbunden mit der Zufriedenheit zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, dein gesamtes Leben, deine 24 Stunden am Tag, deine 7 Tage die Woche, deine Wochen, deine Monate, deine Jahre, trifft dich etwas Gutes, bist du dankbar. Trifft dich etwas vermeintlich Schlechtes, bist du geduldig. Das heißt, der Mu'min ist immer wieder in einem Zustand der Zufriedenheit gegenüber der Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Und nicht, dass er sich querstellt, und warum habe ich das nicht, und warum hat derjenige das, und warum hat mich das getroffen, und warum trifft mich jede Prüfung oder jegliche Prüfung oder wie auch immer, sondern dass man durchweg zufrieden ist mit der Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala mit dir. Und jetzt gerade haben wir darüber gesprochen oder haben erwähnt, die Zufriedenheit des Abd, die Zufriedenheit des Dieners gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Was ist die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber seinem Diener, seiner Dienerin? Und zwar, dass du dich dort, was dir Allah subhanahu wa ta'ala befohlen und geboten hat, dass du darin wetteiferst. Und das, was er dir verboten hat, dass du davon fern bleibst. Das heißt, die Zufriedenheit ist, oder die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala erlangt man unter anderem damit, indem man überall das, was dir Allah subhanahu wa ta'ala geboten hat oder auferlegt hat, dass du dem nachgehst. Egal welches Gebot es ist. Und alles, wo ein Verbot drin steckt, dass du davon fern bleibst. Und so erlangt man die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala. In den vergangenen Unterrichten haben wir explizit darüber gesprochen, wie beispielsweise die Zufriedenheit im Koran erwähnt wird. Und dass die Zufriedenheit, und der Sheikh hat heute ebenfalls weiterhin Verse beispielsweise aus Surat At-Tawbah erwähnt, in dem die Zufriedenheit hervorgerufen wird. Wie wichtig es ist, yani diejenigen, die zufrieden sind mit der Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala und diejenigen, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala daraufhin zufrieden sein werden. Und wie wir den bekannten Vers im Koran kennen, in dem es ungefähr heißt, und sie waren mit Allah zufrieden, so war Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden. Das heißt, immer wenn du darüber hörst, mit Allah zufrieden zu sein, dann bedeutet das mit seiner Vorherbestimmung. Und wenn du die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala möchtest, dann ist es in der Anstrengung, in der Ibadah gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala und das Fernbleiben von den Sünden und verbotenen Dingen, was er einem verboten hat.
أيضا أداء الواجبات هي السبيل إلى رضوان الله عنك، فالله يرضى عنك بأداء الواجبات. ولذلك في سورة التوبة في الآية 20 قال تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. دي أعمال طيبة أدوا ما فرضه الله عليهم من طاعات وعبادات. النتيجة إيه بقى المترتبة على هذه الأعمال؟ بعد هذه الآية بآيتين بيّن الله تعالى النتيجة، فقال: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. إذن السبيل ليرضى عنك الله أن تقوم بالواجبات التي فرضها الله عليك. والأمر يسير جدا، الفرائض يسيرة سهلة، صلوات خمس كل يوم وليلة، صيام شهر في العام، أداء زكاة المال إن بلغ المال نصابا محال عليه الحول، والقدر في الزكاة يسير جدا جدا، عن كل 1000 يورو بلغة الألمان هنا بتخرج 25 يورو فقط في السنة. كذلك حج بيت الله الحرام للمستطيع، مش مستطيع لا حج عليك، كذلك العمرة للمستطيع. إذن الفرائض يسيرة وسهلة، بر والدين، صلة أرحام، إكرام ضيف، أمور كلها حتى محببة للنفس تسعد النفس وتدخل عليها الفرح. أنت لما تعين فقيرا وترحم مسكينا وتكفل يتيما، دي كلها سعادة لك، يعني أنت تحصل من السعادة ما لا يقدر بأموال ولا بأثمان، سبحان الله. والعجب من ذلك أن هذه الواجبات والفرائض إذا وصل فيها الأمر لنوع مشقة لا تحتمل تأتي الرخص، فالمسافر له رخصة الفطر، والمريض له رخصة الفطر، والمسافر له القصر، وهكذا تخفيف عند المشقة. فإذا الواجبات ميسورة وسهلة، والمستفيد الأول منها القائم به حضرتك، يعني شوف كده الصلاة أنت المستفيد الأول من صلاتك، الوضوء طهارة للبدن وفيه تعقيم للجوارح من الفيروسات والآفات. ولذلك أذكر أن كثير من الأطباء زمن كورونا كانوا يقولون أبعد الناس عن الفيروسات الذي يحرص على الوضوء المسلم 5 مرات واللي بيتوضأ في اليوم والليل، وكانوا يقولون عن المرأة المسلمة هي أبعد النساء عن الفيروسات بسبب نقابها وعفتها وبسبب كثرة وضوئها. فانظر إلى العائد الطيب في الواجبات. كذلك الصلاة، أنت في صلاتك أولا غذاء للروح، خشوع وخضوع لعظمة الله، فتجد سعادة وفرحة وأنت بين يديه. كذلك فيها نوع رياضة ما بين قيام وركوع ورفع وسجود، رياضة هي تنشيط للجسم وتنشيط للدورة الدموية، حاجة غريبة سبحان الله. يعني أنت المستفيد الأول من كل الفرائض، لأن الله غني عن طاعتي، لا تنفعه طاعتي ولن تضر معصيتي، لأنه الغني سبحانه. إذا الطاعة لي أنا، انظر لأي عبادة هتجد العائد الأول عليك أنت، أنت المستفيد الأول. إذا هذه الفرائض والعبادات هي السبيل أن يرضى عنك الرب عز وجل. مجرد أن تأتمر وأن تنتهي اسمع للمقابل بقى، فصل قال يبشرهم ربهم. شوف البشارة لما تأتي من الله تعالى، ما أعظمها وما أجلها، برحمة من هذه الرحمة الله أكبر، ورضوان ويرضى عن عملك، وجنات لهم فيها نعيم مقيم الله أكبر، خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. إذن لابد أن يحرص المسلم عن كل ما يؤدي لرضا الله عنه، فكن دائما أبدا مطواعا للشر. إذا أمرك قلت سمعت وأطعت، إذا نهاك اجتنبت، إذا أخبرك صدقت، إن فعل رضي عنك الرب عز وجل ورضاه، يعني البشريات المذكورة في الآية.
Weiterhin kommen wir zu dem Vers 20 und fortfolgende aus Surah At-Tauba. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche: Diejenigen, die glauben, auswandern und mit ihrem Besitz und sie selbst auf Allahs Weg kämpfen, stehen höher im Rang bei Allah, und das sind die Erfolgreichen. Ihr Herr gibt ihnen frohe Botschaft von Barmherzigkeit von ihm, Zufriedenheit, eine Wohlgefallen, Zufriedenheit und Gärten, in denen sie beständige Wonne haben werden. Darin werden sie ewig bleiben. Gewiss, bei Allah gibt es großartigen Lohn. Diese Verse, liebe Geschwister, zeigen wieder mal, vor allem im mittleren Vers, den wir erwähnt haben, ihr Herr gibt ihnen frohe Botschaft von Barmherzigkeit und Zufriedenheit, yani Wohlgefallen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das zeigt mal wieder, dass derjenige, der die Zufriedenheit Allahs also möchte, und das ist das, wie wir es zu Eingang erwähnt haben, wer die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala möchte, sollte seinen Taten nachkommen, seinen ihm auferlegten Taten nachkommen, seinen Pflichten nachkommen und von den Verboten Allah subhanahu wa ta'ala fernzubleiben. Das sind diejenigen, die letztendlich die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala erlangen werden. Und wenn wir uns die Taten anschauen, und wir reden jetzt über die verpflichtenden Taten, von den offensichtlichen beispielsweise, wenn wir über die fünf Säulen des Islam sprechen, natürlich das Glaubensbekenntnis zu Anfang, aber danach das Verrichten des Gebetes, das Fasten des Fastenmonats Ramadan, das Entrichten der Zakat und die Vollziehung der Hajj. Alles Taten, wenn wir sie uns einzeln betrachtet anschauen, dass sie eigentlich gut für einen selbst sind. Und das ist das, was man immer wieder, oder eine reichhaltige Erkenntnis, zu der man immer wieder kommt, dass alle Taten, die dir verpflichtet worden sind und dir auferlegt worden sind von Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie eigentlich gut für dich sind. Und alles, was verboten worden ist, ist schlecht für dich. Das heißt, wenn wir uns beispielsweise das Gebet anschauen, es besteht aus einer Reinigung der Körperteile, indem man die Gebetswaschung al-Wudu vollzieht. Dann begibt man sich auf eine Reise zu seinem Herrn, man verbeugt sich, man wirft sich nieder, Bewegungen, die dich fit halten, aber auch Bewegungen, die dir geistig und mental diese Verbindung zu Allah subhanahu wa ta'ala geben. Und das ist das, was wir heutzutage oft sehen, dass Leute, selbst wenn sie keinem Glauben angehören, dass sie sagen, ich brauche meine 10 Minuten für mich oder meine halbe Stunde für mich, entweder zum Meditieren oder zum Runterkommen oder wie auch immer. Und das ist das, was der Muslim, und das Gebet steht, ja, es ist kein Vergleich zwischen dem Gebet und einer sonstigen Meditation oder ähnlichem, aber das ist das, was das Gebet mit sich bringt, diese Verbindung zu Allah subhanahu wa ta'ala zu haben, dass man immer wieder diese Verbindung hat zu seinem Schöpfer. Das gibt dir mental, das gibt dir spirituell, das gibt dir psychisch gesehen, das gibt dir so viel Kraft, die damit einhergeht. Das heißt, wenn wir sagen, das Gebet besteht aus Reinigung der Körperteile, besteht aus Bewegungsabläufen, besteht aus einer spirituellen Verbindung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, alles, was gut für dich ist. Wenn wir uns das Fastenmonat Ramadan angucken, Entgiftung, Enthaltung, runterkommen, es macht was mit dir, sowohl gesundheitlich als auch mental. Das heißt, all diese Dinge, die wir sehen, oder beispielsweise das Entrichten der Zakat, Dinge, wovon die bedürftigen Menschen etwas bekommen werden, die bedürftigen Menschen glücklich zu machen, von seinem Vermögen etwas abzugeben, von seinem Reichtum abzugeben. Das heißt, wenn wir uns diese gottesdienstlichen Handlungen anschauen, sind es eigentlich durchweg Taten, die einen selbst glücklich machen. sind es Taten, die einen selbst glücklich machen. Und selbst bei diesen Taten, die einen selbst glücklich machen, hat Allah subhanahu wa ta'ala so viel Verständnis für die Situation der Menschen, dass er beispielsweise sagt, du bist auf Reise oder du bist krank, dann hast du die Möglichkeit, das Fasten beispielsweise zu unterlassen. Natürlich holst du es nach, wenn du nicht einer chronischen Krankheit leidest, die fortlaufend ist und für die keine Heilung abzusehen ist. Aber grundsätzlich nimmst du dann dieses Fasten nach. Wenn du auf der Reise bist oder krank bist, du kannst die Gebete zusammenfassen, bist du auf der Reise, kannst du diese verkürzen. Bist du finanziell nicht über dem Nisab, beispielsweise, dass du 85 Gramm von dem reinen Gold hast und was drüber ist, musst du keine Zakat entrichten. Hast du nicht die finanziellen Mittel, ist die Hajj für dich keine Pflicht. Das heißt, eine Barmherzigkeit an sich in der Offenbarung dieser gottesdienstlichen Handlung, die Allah subhanahu wa ta'ala einem Menschen auferlegt hat. Und darüber hinaus sind auch alle weiteren Pflichttaten, die man kennt, die vielleicht nicht unbedingt so bekannt sind wie die fünf Säulen des Islam, aber beispielsweise, dass man gut sein sollte zu seinen Eltern, dass man gut sein sollte zu seinem Nachbarn, zu seinem Ehepartner, in der Erziehung der Kinder, dass man das Gute sprechen sollte, dass man seinen Gast ehren sollte, dass man all diese Taten sind Taten, die von Allah subhanahu wa ta'ala geliebt werden und sind Taten, in denen man die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala erlangen kann. Sind aber auch Taten, die an sich für dich gut sind. Ja, nee, gut zu deinen Eltern zu sein, gut zu deiner Familie zu sein, zu deiner Ehefrau, zu deinen Kindern, deinen Gast zu ehren, gut zu deinem Nachbarn zu sein. All diese Taten, liebe Geschwister, in denen man die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala erlangen kann, sind per se schon Taten, die einen selbst glücklich machen und einen sehr, sehr großen Nutzen mit sich bringen. Und natürlich, und das erwähnen wir natürlich auch ebenfalls kurz am Rande, das Fernbleiben von den schlechten Sünden, von den schlechten Taten. All diese schlechten Taten, wenn man sie sich genauer anschaut, sind sie schlecht für einen selbst. Denn egal, was Allah subhanahu wa ta'ala einem Menschen verboten hat, hinter jedem Verbot steckt ein Sinn. Und wenn du dem nicht nachgehst, wirst du ebenfalls oder wird dies ein Grund sein, um die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen.
العبد إذا ضحى في سبيل ربه وقام بكل ما يرضي الرب عز وجل فإن الله تعالى يرضيه يوم القيامة. يعني يرضيه، يعني يعطيه مأموله وزيادة، يعطيه رجاءه وزيادة. سبحان الملك. شوف هنا في سورة الحج الآية 58 و59، قال تعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه الله ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. أنت ضحيت الدنيا من أجل دينك وبذلت في سبيل ربك، أبشر بالكرامة، فإن الله تعالى سيرضيك يوم القيامة، يعطيك مأمولك وزيادة. إيه اللي بترجوه؟ أرجو النجاة، وأرجو الفوز، وأرجو الفلاح والدخول الجنة. طيب، إذا كان أقل واحد يدخل الجنة له في الجنة مثل ملك ملك من ملوك الدنيا وعشر أمثال، ده آخر من يدخل الجنة، فما بالكم بالسابقين وبالمقربين. اللهم اجعلنا منهم يا رب ومعهم. فإذا كلما بذلت الدنيا لغاية مرضات ربك وجاهدت نفسك وجاهدت هواك وجاهدت الشيطان وجاهدت الدنيا بشهواتها وامتثلت أوامر الله تعالى في كل كبير وصغير، أبشر بما يرضيك، فإن الله تعالى سوف يرضيك يوم القيامة، يرضيك فتحصل ما تؤمل وما ترجو وزيادة. ولذلك رضي الله عن الصحابة لأنهم قاموا بالتضحية، بذلوا النفس والنفيس من أجل الدين ابتغاء مرضات الله رب العالمين. فقال الله تعالى في سورة الفتح آية 18: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. والآية دي يا إخوة خطيرة جدا، انظر إلى دقة اللفظ، قال فعلم ما في قلوبهم. هذه هي الناس يرون فعلك والله يرى قلبك، ودي الخطيرة. نقول حتى في رمضان نقول للأئمة خلي بالك، الناس يصلون خلفك يسمعون صوتك ويرون فعلك، لكن الله يطلع على قلبك، ودي الخطيرة بقى. ماذا في قلبك؟ لماذا صليت؟ ولماذا تقدمت؟ يعني كنت أذكر للإخوة قصة أحد العلماء يحكيها وكيف تعلم منها الإخلاص، ونحن في رمضان وخاصة بقى في المساجد الآن صلاة التهجد والتراويح، وبعض الأئمة أصحاب الأصوات الندية ربنا يحفظهم، فنريد بس أن نوجه البوصلة بلغة الناس إلى الله عز وجل مش إلى الناس. صوت الجميل ده هذا محتاجين الصوت النادي الجميل بس يكون لله، حتى لا تهلك أنت وينتفع الناس، ودي المشكلة. يقول هذا العالم: صحبت أبي يوما للصلاة خلفي في صلاة التراويح، وكنت إماما، وكنت إذا صليت أبكيت، صوته كان جميل جدا. يقول: فصحبته ذات ليلة ليصلي خلفي. يقول: المسجد كان أقل عدد بيصلي خلفي 5000 مصلي، ده أقل عدد طبعا في دول الخليج، مساجد كبيرة. يقول: الباركينج بتاع الصلاة عامر والطرقات مغلقة، والليلة دي كان في فتح لدرجة أن جل من يصلي خلفي كانوا يبكون في صلاة التراويح. يقول: فلما فرغت من الصلاة في طريق العودة مع أبي إلى المنزل سألته: يا أبي كيف رأيت الصلاة الليلة؟ رأيت عدد المصلين؟ رأيت الزحام وإغلاق الطرقات؟ يقول: أبي كانت فيه حكمة، فاستمع إلي ولم يجبني، وذهبنا إلى البيت وأنا في حيرة أريد أن أرى أو أسمع رأي أبي، ما أخبرني. يقول: في اليوم التالي ذهبت إليه مسرعا: يا والدي سألتك البارحة عن الصلاة فما أخبرتني. فنظر إلي أبي وقال لي جملة، قال: يا ولدي، جميع المصلين بالأمس جاءوا من أجل الله إلا أنت. يقول: فتعلمت منها الإخلاص، كلهم جاءوا من أجل مين؟ من أجل إلا أنت، أنت عايز تعرف رأيي، يبقى كنت بتصلي من أجل إيش؟ من أجل الناس مش من أجل رب الناس، ودي الخطيرة، دي الخطيرة يا إخوة. الله ينظر إلى القلب، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لذلك قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هي دي القضية يا إخوة، فلا بد من الإخلاص في الأقوال والأعمال، في الحركات والسكنات، دايما تجاهد نفسك أن يكون عملك لله، لأن العمل إن كان 99% لله وفي 1% لغير الله لا يقبله الله. إي والله لا يقبله الله، هو القائل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك في عملي معي غيري تركته وشركه. إن ربنا عزيز لا يقبل إلا ما كان خالصا، فلا بد أن نجاهد النفس في كل أعمالنا بقى. فالخطورة هنا: فعلم ما في قلوبهم، علم أنهم يضحون من أجل الله، علموا أنهم أحبوا نبيهم ففدوه بأنفسهم ونصروا دينهم، لذلك قال: فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وأثابهم فتحا قريبا، يبقى إيه سبب رضا الله عنهم؟ ابتغاء مرضات الله، الإخلاص لله، التضحية من أجل الدين. لذلك أقول: ابذل من أجل ربك وأبشر بالكرامة من خالقك سيرضيك يوم العرض عليه. نعم.
Weiterhin erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Hajj, Vers 58, in diesem Vers geht es um die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala: diejenigen, die auf Allahs Weg auswanderten, dann getötet wurden oder starben, die wird Allah gewiss mit guter Versorgung versorgen. Und wahrlich, Allah ist der beste Versorger. Er wird sie ganz gewiss an einem Ort eingehen lassen, mit dem sie zufrieden sind. Und wahrlich, Allah ist allwissend und nachsichtig. Das heißt auch hier, zeigt sich, wie der Sheikh erwähnt, dass diejenigen, die zufrieden waren mit Allah subhanahu wa ta'ala, diejenigen, die zu weltlichen oder zu Lebzeiten zufrieden waren mit der Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala, ihrer Praktik oder dem Praktizieren ihrer Religion nachgegangen sind, diese werden am jüngsten Tag eine Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen, sodass Allah mit ihnen zufrieden ist und sie aber auch zufrieden macht. Und zufrieden macht er sie mit dem Einlass bzw. den Eingang in sein Paradies. Ebenfalls erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Fath, Vers 18, sagt Allah über die Sahaba ridwanullahi alayhim: Wahrlich, Allah war wohl zufrieden mit den Gläubigen, als sie dir unter dem Baum die Bay'a, yani den Treueschwur, leisteten. So wusste er, was in ihren Herzen war, und sandte die innere Ruhe auf sie herab und belohnte sie mit einem nahen Sieg. Das, was wir entnehmen aus diesem Vers, beziehungsweise warum wir ihn auch erwähnen, wegen zwei Punkten. Der erste Punkt, wahrlich, Allah war wohl zufrieden mit den Gläubigen. Das heißt, Allah Azzawajal ist zufrieden mit ihnen. Aber der zweite Punkt, den wir erwähnen, so sagt Allah Azzawajal, so wusste er, was in ihren Herzen war. Allah subhanahu wa ta'ala hat auf die Herzen der Sahaba geschaut und er weiß, was in ihren Herzen ist. Er weiß, was in ihren Herzen ist, weil es reine Herzen waren. So wird beispielsweise erwähnt, dass Allah Azzawajal auf die Herzen der Menschen geschaut hat und kein reineres Herz gefunden hat, als das Herz des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dann auf die übrigen Herzen geschaut hat und keine reineren Herzen gefunden hat, als die Herzen der Sahaba, möge Allahs Wohlgefallen auf ihn sein. Das heißt, Allah Azzawajal war zufrieden mit ihnen und hat sie zufrieden gemacht, weil er wusste, was in ihren Herzen ist. Weil er wusste, wie aufrichtig sie sind in ihren Herzen. Weil er wusste, dass sie aufrichtig sind in der Ausübung ihrer Taten, im Fernbleiben der schlechten Taten und so weiter und so fort. Und deswegen erwähnen wir das ganz, ganz oft. Und wir sind ja bei der Vortragsreihe, die Taten der Herzen, dass jeder Muslim auf sein Herz schauen sollte. Natürlich, offenkundig, die Menschen nehmen dich wahr. Als einen praktizierenden Bruder, als eine praktizierende Schwester, als jemand, der praktizierend ist, als eine, die praktizierend ist, als jemand, der gewissen Taten hinterhergeht. Aber wisse, und das ist ein Punkt, den wir uns alle bewusst sein sollten, man sollte sich vor Augen halten, dass Allah den Zustand deines Herzens kennt, meines Herzens und deines Herzens kennt, und den Zustand aller Herzen. Vor allem beispielsweise im Monat Ramadan, wie der Sheikh Hafidhahullah erwähnt, dass wir ganz viele Geschwister sehen, die im Monat Ramadan nochmal vielleicht mehr sich anstrengen auch in gottesdienstlichen Handlungen. Beispielsweise die Imma, dass sie vorbeten im Tarawih oder im Tahajjud, dass sie schöne Stimmen haben, dass sie ihre Stimmen auf schönste Art und Weise vortragen. Und das ist erwünschenswert. Das ist etwas Gutes. Das ist etwas Gutes. Aber trotzdem sollte man sich immer wieder prüfen, wie rein ist meine Absicht in der Ausübung dieser Tat. Wie rein ist die Absicht in der Ausübung dieser Tat. Dazu erwähnt der Sheikh ein Gleichnis, das in diesem Kontext erwähnt wird, dass ein Imam eines Tages mit seinem Vater unterwegs war in die Moschee. Und der Imam, yani der Sohn des Vaters, der war der Vorbeter dieser Moschee. Und die Moschee war voll gewesen. Yani tausende Menschen, die da gebetet haben und Straßensperrungen und so weiter und so fort. Und er hat im Gebet geweint, der Imam. Und diejenigen, die hinter ihm gebetet haben, haben auch geweint im Gebet und so weiter. Yani sehr emotionaler Moment. Und dann ging er nach Hause und auf dem Nachhauseweg hat er seinen Vater gefragt, na, wie fandest du das heute? Und die Moschee war so voll und so viele Leute, die geweint haben und. Er wollte unbedingt den Eindruck seines Vaters. Und sein Vater schweigte zu dieser Frage. Und am nächsten Tag ging er wieder zu seinem Vater und hat gesagt, ey, du hast mir gestern gar nicht geantwortet. Wie fandst du das gestern? Das war doch schon atemberaubend und diese Massen und diese Art des Gebets und so weiter und so fort. Und so sagte sein Vater zu ihm, ich befürchte, dass alle Betenden in die Moschee gekommen sind mit einer reinen Absicht zu Allah subhanahu wa ta'ala, außer du als Imam. Was damit gezeigt wird, ist nicht, dass es verpönt ist, mit einer schönen Stimme vorzutragen oder dass es verpönt ist, im Gebet zu weinen oder ähnliches, sondern das, was wir daraus entnehmen, ist, dass ein jeder Einzelne sich immer wieder kontrollieren sollte und darauf achten sollte. Egal, was du machst, dein Gang in die Moschee, wenn du als Vorbeter im Tarawih nach vorne gerufen wirst und du betest vor, wenn du deine Stimme verschönerst und so weiter und so fort. Und das hat nichts mit unbedingt Heuchelei zu tun. Das Verschönern der Stimme ist eine schöne Sache, wie wir erwähnt haben. Das Verschönern der Stimme ist eine schöne Sache, wie beispielsweise manche der Sahaba auch den Koran vorgetragen haben auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam und gesagt haben, hätte ich gewusst, dass du zuhörst, dann hätte ich ihn in einer noch schöneren Art und Weise vorgetragen. Das hat nichts mit Riya zu tun. Aber du musst trotzdem immer deine Absicht kontrollieren. Wenn du etwas machst, für wen machst du das gerade? Und mit welcher Absicht machst du das? Zu Allah subhanahu wa ta'ala oder dafür, dass sich die Menschen loben und sagen, Masha'Allah, er hat eine so schöne Stimme. Das heißt, in diesen zwei Versen, die wir erwähnt haben, im ersten Vers war Allah mit ihnen zufrieden und hat ihnen den Eingang gewährt in die volle Zufriedenheit in das Paradies. Und im zweiten Vers, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Herzen der Sahaba kennt und er wahrlich zufrieden mit ihnen war. Allah war wohl zufrieden mit den Gläubigen. Und das ist die gewaltige Stufe, die man versuchen sollte anzustreben, um diese zu erreichen. Die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala mit dir selbst, dass Allah azawajal mit dir zufrieden ist. Und deswegen, derjenige, der in der Dunya zufrieden ist, der wird auch in Yawm al-Qiyamah zufrieden sein. Derjenige, der in der Dunya auf Allah subhanahu wa ta'ala hofft und zufrieden ist und trotzdem noch fürchtet, aber trotzdem zufrieden ist mit der Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala, mit dem wird Allah azawajal ebenfalls zufrieden sein am jüngsten Tag.
أختم بهذه المسألة أن الرضا متبادل بين العبد والرب، وإذا رضي الرب أرضى عبده، بل وجعل العيش التي يعيشها العبد يوم القيامة راضية. تخيل بقى أن العيشة كمان هتبقى راضية. قال الله تعالى في سورة الحاقة آية 19 إلى 21: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي. هاؤم يعني تعالوا، بينادي على كل أهل المشهد يوم القيامة، يقول لهم تعالوا اقرأوا الكتاب بتاعي. إني ظننت أني ملاق حسابيا، الظن هنا بمعنى اليقين، فهو في عيشة راضية. الله، تخيل بقى العيشة نفسها راضية. يعني كان بعض العلماء لما يقرأ الآية يقول سبحان الله، إذا كانت العيشة راضية فكيف حال من يعيشها؟ يعني العيشة نفسها راضية، طب اللي هيعيشها شكله إيه؟ سبحان الله. وفي سورة الغاشية قال تعالى في الآية 8 وما بعدها: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. الله أكبر. وفي سورة الفجر 27-28: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي. في سورة القارعة: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فالرضا متبادل بين العبد وبين الرب، وإذا رضي أرضى كل شيء حولك. الله أكبر. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنقف مع منزلة الرضا، وكيف أن الرضا هو أعظم مطلوب للأنبياء والمرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Der zufrieden ist mit Allah subhanahu wa ta'ala, erlangt damit auch die Zufriedenheit Allahs azza wa jalla. So erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Haqqa, Vers 19 bis 21, dann wird der, dem sein Buch in seine rechte Hand gegeben wird, der wird sagen, kommt her und lest mein Buch. Gewiss, ich war überzeugt, dass ich meiner Abrechnung begegnen werde, so wird er in einem angenehmen, zufriedenen Leben sein. Und so sagen die Gelehrten, wenn das Leben schon angenehm und zufrieden ist, wie geht es dann erst demjenigen, der dieses zufriedene Leben lebt? Wie geht es dann erst demjenigen, der in diesem zufriedenen Leben ist und dieses zufriedene Leben lebt? Weiterhin sagt Allah Azza wa Jal in Surat al-Ghashiyah, Vers 8 fortfolgende: Es wird viele Gesichter geben an jenem Tag, die strahlend sein werden, zufrieden mit ihrem Einsatz. Das heißt, all diese Verse, die wir sehen, liebe Geschwister, auch in Surat al-Qari'ah erwähnt Allah Azza wa Jal, dann wird derjenige, dessen Waagschale schwer sind, in einem angenehmen, zufriedenen Leben sein. Das heißt, ein Leben, das ein jeder von uns anstrebt, so bitten wir Allah, dass er uns zu denjenigen gehören lässt, die dieses Leben leben und uns im Paradies vereinen, uns zu Brüdern und Schwestern machen im Paradies unter der Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah euch für das Zuhören reichlich belohnen. Möge Allah den Sheikh reichlich belohnen und ihm Heilung geben für seine Operation. Ich sage diese Worte und bitte Allah für mich und euch um Vergebung.
طبعا بعتذر للمتابعين والمتابعات عبر البث عن عدم إجابة الأسئلة. لضيق الوقت في رمضان عندي محاضرة بعد قليل في مدينة أخرى وطبعا قبيل المغرب والوقت ضيق فأرجو المسامحة. غفر الله لي ولكم أرحمنا الله وإياكم. أسأل الله عز وجل أن يرحم شيخنا وإمامنا ووالدنا الشيخ الحويني وأن يسكنه فسيح الجنات وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.